Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden. Wohl wahr, wohl wahr. Hier ist der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Oskar Maria Graf hat gesagt, reisen sollte nur ein Mensch, der sich ständig überraschen lassen will. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Gleich erläutere ich Ihnen, wohin die Reise heute geht. Der Winter ist vergangen. Meteorologisch ja, heute ist der 1. März und der Frühling lässt grüßen. Was haben wir vor mit Ihnen? Wir werden nach Luxemburg reisen, in das Städtchen Clairvaux. Ganz am Ende der Sendung besuchen wir das Chelsea Hotel in New York. Das ist ein ganz besonderes Hotel, das eine Geschichte im wahren Sinne des Wortes zu erzählen hat. Tauchsafaris an der polnischen Küste, die schauen wir uns an. Ein durch und durch umstrittenes Unterwassererlebnis. Aber ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, ab 10 nach 12 dann in Kassel. Wir sehen uns leider nicht, aber wir sind über Leitung verbunden. Eine Dame, die mit 64 Jahren per Motorrad um die halbe Welt gefahren ist, Margot Flügel-Anhalt, so heißt sie. Und sie wird uns darüber berichten. Sie hat das alles in einem Buch zusammengefasst, das den Titel trägt Freiheit kennt kein Alter. Und wir werden mit ihr ein wenig darüber plaudern, worin diese Freiheit denn bestand auf dieser abenteuerlichen Reise mit ihrem Kleinkraftrad fast um die halbe Welt. Das alles haben wir Ihnen vorbereitet im Sonntagsspaziergang heute am 1. März.
Thank you.
Nach Luxemburg geht es also zunächst. Kennen Sie das Schloss Clairvaux? Es thront stolz auf einer Felsnase über dem gleichnamigen Ort im Norden des Landes Luxemburg in den waldreichen Ardennen. Ab 1974 konnten zunächst Teile einer epochalen Fotoausstellung The Family of Man des Fotografen Edward Steichen, der hat bis 1973 gelebt, im Schloss Clairvaux vorgestellt und ab 1994 komplett gezeigt werden. Steichen hatte sie 1955 ursprünglich für das New Yorker Museum of Modern Art, das MoMA, erschaffen. Sie gehört seit 2003 zum Weltdokumentenerbe der UNESCO und ist ein einzigartiges Bekenntnis zur Humanität. Diese größte Ausstellung ihrer Art aller Zeiten war in den 1960er Jahren dem luxemburgischen Staat vermacht worden. Und Katrin Kühne nimmt uns dorthin mit.
Es gibt nur einen Mann auf der Welt und sein Name ist Alle Männer. Es gibt nur eine Frau auf der Welt und ihr Name ist Alle Frauen. Es gibt nur ein Kind auf der Welt und sein Name ist Alle Kinder.
So steht es allerdings in Englisch am Beginn der monumentalen Ausstellung des Fotografen Edward Steichen. Die Family of Men, so der Titel, wird seit den 1970ern zunächst teilweise, seit 1994 in Gänze auf Schloss Clairvaux im Norden Luxemburgs gezeigt. Das Zitat stammt von Carl Sandburg, Pulitzer-Preisträger und Schwager von Edward Steichen. Eigentlich Edouard Jean Steichen, er war gebürtiger Luxemburger. 2 Jahre ist er alt, als die Eltern mit ihm 1881 nach Amerika auswandern. In beiden Weltkriegen arbeitet er als Kriegsfotograf für die US-Armee. 1947 wird der überzeugte Pazifist mit über 60 Direktor des Dokumentarbildarchivs des Museum of Modern Art in New York. Für das 25-jährige Jubiläum des MoMA kreiert er von 1951 bis 1955 sein Meisterwerk, die Family of Man, die Familie der Menschheit. Aus zunächst rund 4 Millionen gesammelter Fotografien wählen er und sein Team, darunter Kriegsfotograf Wayne Miller und seine Frau Laura, 503 für das epochale Projekt aus. Ausstellungsspezialistin Gabi Varquin von Schloss Clairvaux erklärt, dass der bei der Restaurierung 2013 rekonstruierte Rundgang dem ursprünglichen im MoMA folgt.
Also das Leben fängt an, die schwangere Frau, das Baby wird jetzt zur Welt kommen, also der Anfang von allem.
Gleich am Beginn der Ausstellung faszinieren diese beiden Fotografien.
Wayne Miller war ein sehr guter Freund von Edward Steichen und das ist sein Sohn, der zur Welt kommt. Und der Großvater ist der Doktor, also ein echtes Familienfoto, was man eigentlich zu Hause der Familie oder ein paar Freunden zeigt, aber nicht in einem öffentlichen Museum Hunderttausenden von Besuchern.
Damals ein absoluter Schock im prüden Amerika der 50er Jahre. Erst das Bild mit dem nackten schwangeren Bauch von Laura Wayne und dann das nächste mit dem noch nicht abgenabelten Säugling. Das erste Mal krass realistische und ein Begriff, der sich überhaupt erst im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts herausbildet, dokumentarische Fotografien des menschlichen Lebens. 32 Themenblöcke erzählen von Liebe, Lachen, Tanzen, Arbeit oder auch Hunger. Das ikonografische Foto von Steichens guter Freundin Dorothea Lange, der Queen der Dokumentarfotografie, zeigt ihre Migrant Mother. Es ist eine verhärmte junge Landfrau mit ihren 2 hungrigen Kindern während der großen Depression in Amerika, die da skeptisch in Langes Kamera schaut. Insgesamt verwendet Steichen Material von 273 Künstlern aus 68 Ländern. Gabi Verquin zeigt mir ihre ganz besonderen Lieblingsfotos. Das erste von Arthur Whitman entsteht 1952 in einer Kleinstadt in Indiana.
Das da mit den Menschen, die in der Show sitzen, wie verschieden die Menschen sind eigentlich, auch wenn sie gemeinsam zusammen etwas anschauen. Und dann da meine Freunde mit den Hüten da oben, die schon ein Gläschen getrunken haben, mit denen würde ich gerne mal diskutieren, so.
Der Schweizer Fotograf Werner Bischoff hat sie 1947 in einem Gasthof in der Pusta abgelichtet. Die Installation in Clairvaux ist mit Textzitaten von Dichtern und Denkern versehen, die das Team um Steichen damals in New York ausgewählt hat. Der Abschnitt über die Einsamkeit etwa ist mit einem poetischen Zitat des chinesischen Dichters Lui Qi übertitelt.
Ich bin allein mit dem Schlagen meines Herzens.
Ob in China, in Ungarn oder den USA, in Deutschland, im Grunde genommen sind wir alle Teil der Family of Man, der Menschheitsfamilie. Fast am Ende des Parcours hängt als ewige Warnung das Bild einer Atombombenexplosion von 1952 auf dem Bikini-Atoll, wie alle Fotos der Ausstellung in Schwarz-Weiß. Das letzte Bild des Rundgangs stammt von dem US-Kriegsfotografen Eugene Smith. Es zeigt seine eigenen Kinder, die ins Licht laufen.
Die Endbotschaft ist nicht die Zerstörung der Welt, die Atombombe, sondern die Hoffnung für die nächste Generation, für eine bessere Zukunft.
Nach dem Riesenerfolg im MoMA Anfang 1955 geht die Ausstellung auf Weltreise. 10 Kopien wandern in 10 Jahren rund um den Erdball und werden von über 10 Millionen Menschen gesehen. Die auf Schloss Clairvaux installierte Version ist die einzige noch erhaltene auf der Welt. Mit ein Grund, weswegen The Family of Man bereits 2003 zum Weltdokumentenerbe der UNESCO erklärt wird. Natürlich sei es in der Zeit des Kalten Kriegs auch um Propaganda für Amerika gegangen, meint die zu uns stoßende Kuratorin Anke Reitz. Wieso aber war die Familie der Menschheit derart erfolgreich?
Dass dies der Fall sein konnte, liegt auf der einen Seite an der Aussage. Auf der anderen Seite ist es aber auch so clever konstruiert, dass sich wirklich jeder darin zurückfinden kann und dass es so ein Friedensbedürfnis gab. Da hat die Ausstellung darauf geantwortet.
Wenn man sich heute auf der Welt umschaut, wäre es vielleicht an der Zeit, Edward Steichens universales Bekenntnis zur Humanität erneut auf Reisen zu schicken. Der interessierte Hörer, Mensch, kann aber auch zu den Bildern in Schloss Clairvaux reisen, im Norden Luxemburgs, dem Kernland der Europäischen Union.
Katrin Kühne berichtete aus Clairvaux. Aus konservatorischen Gründen ist die Ausstellung The Family of Man im Januar und Februar immer geschlossen, aber eben ab heute, 1. März, wieder geöffnet. Mittwochs bis sonntags und an Feiertagen ab 12 Uhr bis 18 Uhr.
Heinrich von Kleist, Würzburg. An die Braut Wilhelmine von Zenge. Würzburg, den 11. September 1800. Mein liebstes Herzensmädchen, oh, wenn ich dir sagen dürfte, wie vergnügt ich bin. Doch das darf ich nicht. Sei du auch vergnügt, aber lass uns davon abbrechen, bald, bald mehr davon. Ich will dir von etwas anderem vorplaudern. Zuerst von dieser Stadt. Auch diese liegt ganz im Grunde an einer Krümmung des Mains, von kahlen Höhen eingeschlossen, denen das Laub ganz fehlt und die von nichts grün schimmern als von dem kurzen Weinstock. Beide Ufer des Mains sind mit Häusern bebaut. Numero 1 in dem beigefügten Gekritzel, denn Zeichnung kann man es nicht nennen, ist die Stadt auf dem rechten Mainufer. Und wir kamen von dieser Seite, von dem Berge A herab in die Stadt. Numero 2 ist die Stadt auf dem linken Mainufer, das sogenannte Mainviertel mit der Zitadelle. Das Ganze hat ein echt katholisches Ansehen. 39 Türme zeigen an, dass hier ein Bischof wohne, wie ehemals die ägyptischen Pyramiden, dass hier ein König begraben sei. Die ganze Stadt wimmelt von Heiligen, Aposteln und Engeln, und wenn man durch die Straßen geht, so glaubt man, man wandle durch den Himmel der Christen. Aber die Täuschung dauert nicht lang, denn Heere von Pfaffen und Mönchen, buntscheckig montiert wie die Reichstruppen, laufen uns unaufhörlich entgegen und erinnern uns an die gemeinste Erde.
O Täler, weit, o Höhen, das sächsische Hornquartett hat für uns gespielt. Jetzt zu einem schwierigen Thema, Tauchsafaris. Tauchsafaris erfreuen sich an der polnischen Küste zunehmender Beliebtheit. Ihre Anzahl hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Für dieses Unterwassererlebnis sind 46 Wracks vom Meeresamt in Danzig freigegeben. Gleichwohl ist den Froschmännern und Frauen nicht alles erlaubt, denn vor der heutigen polnischen Küste sind auch Schiffe gesunken, in deren Umkreis das Tauchen streng verboten ist. Es sind die Wilhelm Gustloff, die Stäuben und die Goya. Wer aber trotzdem zu diesen Wracks runtertaucht, der verstößt gegen das, was in Deutschland Störung der Totenruhe genannt wird. Polnische Taucher finden aber, dass die Erkundung rund um die drei Wracks unter bestimmten Auflagen genehmigt werden sollte. Katarzyna Tuschinska berichtet.
Ein striktes Tauchverbot rund um die Wracks der Wilhelm Gustloff, der Goya und der Stäuben ist nach Meinung polnischer Taucher Unsinn. Das finden unter anderem die Angehörigen der Gruppe Baltiktech. Sie haben erst vor einigen Wochen die Leiche eines vermissten Froschmannes aus dem Wrack der Wilhelm Gustloff geborgen. Die Baltiktech-Leute sind der Auffassung, dass Erkundungen unter bestimmten Auflagen genehmigt werden sollten, vergleichbar mit dem Betreten eines Friedhofs, der ja auch allgemein für die Öffentlichkeit zugänglich sei, meint Taucher Krzysztof Wnorowski.
Te nurkowania wiemy, że są organizowane, może po ostatnim zajściu.
Wir wissen ganz genau, dass trotz des Verbots rund um die Wracks getaucht wird. Nach dem letzten Fund hat die Intensität vielleicht abgenommen, aber es wird dort getaucht. Das weiß ich aus unterschiedlichen Quellen. Es wäre also sinnvoll, das unter bestimmten Voraussetzungen zu erlauben.
Die Wracks der Wilhelm Gustloff, der Steuben und der Goya sind vor allem aus historischer Sicht interessant. Alle drei Schiffe wurden im ersten Halbjahr 1945 bombardiert und sanken mit zusammen rund 20.000 Menschen an Bord. Im Rahmen der Operation Hannibal der deutschen Kriegsmarine sollten in erster Linie Angehörige 2. U-Boot-Lehr-Division und der 22. U-Flottille vom damaligen Gottenhafen, dem heutigen Gdynia, wegen der Vorrückens der Roten Armee Richtung Westen evakuiert werden. Zusätzlich nahmen die Wilhelm Gustloff, die Steuben und die Goya Tausende von Flüchtlingen an Bord. Alle Schiffe waren überfüllt. Alleine der Untergang der Wilhelm Gustloff gilt unter Experten heute als die größte Katastrophe der zivilen Schifffahrt des 20. Jahrhunderts. Trotzdem sind die drei Wracks aus der Perspektive von Taucher Wnorowski nur begrenzt interessant. Dies gelte zumindest für die Wilhelm Gustloff, sagt er.
Związek Radziecki bardzo mocno go poszatkował, chcąc wyciągnąć z niego wszystkie dobra, jakie tam się znajdują.
Die Sowjets haben das Wrack massiv zerlegt, um es zu plündern. Bis heute wissen wir nicht, ob sie es geschafft haben, alles herauszuholen. Der mittlere Schiffsteil ist wie ein Buch zusammengefaltet. Die Steuerbord- und Backbordseite berühren sich. Die einzige attraktive Stelle zum Tauchen ist das Heck mit seiner Reling und dem erhaltenen Deck. Beeindruckend ist also höchstens ein Viertel des Wracks. Der Rest ist stark verwüstet.
Jeżeli chodzi o atrakcyjność nurkową na tamtej części, no uważam, że to lepiej warto zostać w domu.
Die Wracks der drei Schiffe gelten seit etwa 15 Jahren als Kriegsgräber. Dies bedeutet, dass es um sie herum eine Sicherheitszone gibt. Alle Unterwasseraktivitäten sind dort verboten, erklärt Jan Młotkowski, stellvertretender Direktor des Meeresamtes in Gdynia. Dies soll unter anderem Plünderungen vorbeugen. Aber nicht nur. Die Erlaubnis, dort zu tauchen, kann nur vom Seeamt erteilt werden, erklärt Młotkowski.
Cała sprawa wraków tych mogił rozpoczęła się tak naprawdę na początku lat 90. kiedy to w telewizji niemieckiej ukazały się zdjęcia z wraku Goya.
Das Ganze begann in den 90er Jahren, als im deutschen Fernsehen Bilder von der Goya gesendet worden waren. In der Reportage waren menschliche Knochen in großen Mengen zu sehen. Das hat viel Empörung in der Öffentlichkeit ausgelöst, nach dem Motto, wer und mit welcher Erlaubnis taucht dort? Einige wollten dort hinabtauchen. Andererseits wollen andere die Sicherheit haben, dass ihre Angehörigen dort in Frieden ruhen. Das ist die zweite Seite der Medaille. Auf Initiative der deutschen Botschaft wurden Maßnahmen ergriffen, um die Wracks zu schützen.
Z inicjatywy ambasady niemieckiej zaczęły się prace nad objęciem jakąkolwiek ochroną tych wraków, które doprowadziły ostatecznie do tych Przepisów, które mamy dzisiaj.
Ende Februar 2019 hat der Direktor des Meeresamtes in Gdynia eine Verordnung erlassen. Demnach ist es möglich, zu Forschungszwecken in Zusammenhang mit der Errichtung eines Registers und dem kulturellen Erbe zu den drei Wracks hinabzusteigen.
Jest możliwe prowadzenie prac badawczych, archeologicznych, inwentaryzacyjnych na tych wrakach.
Es ist möglich, wissenschaftliche, archäologische und Registerarbeiten an den Wracks durchzuführen. Ein entsprechender Antrag muss gestellt werden. Bei den Arbeiten muss immer ein Taucharchäologe des Archäologischen Museums dabei sein. Wir sind sogar daran interessiert zu sehen, was um die Wracks geschieht und zu beobachten, wie sie sich verändern. Das sind aber keine Ausflüge.
Nach Darstellung des Meeresamtes in Gdynia werden Ausflüge zu den Wracks nicht genehmigt. In diesem Jahr will die polnische Behörde im Kreis der Ostsee an reine Staaten eine Initiative starten, um die illegalen und oftmals kommerziellen Tauchgänge zu den Wracks, die nach den Angaben des Meeresamtes in Gdynia aus Schweden und Dänemark organisiert werden, zu unterbinden.
Soweit also meine Kollegin Katarzyna Duszynska. Damit klappen wir unser Reisebuch für die erste Hälfte zu. Es folgen jetzt die Nachrichten bis 10 nach 12. Und dann hoffe ich, mit Margot Flügel-Anhalt sprechen zu können. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie mit 64 Jahren auf ein Motorrad gestiegen und hat ein ganz großes Abenteuer gewagt. Von ihrem kleinen Dorf in Nordhessen wollte sie durch ganz Osteuropa fahren und weiter dann bis zum Ziel ihrer Träume, dem Pamir Highway in Zentralasien. 18.000 Kilometer, 18 Länder, 4 Zeitzonen. Und was sie da alles erlebt hat, darüber berichtet sie gleich im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Wir hören noch Editha Gepert, eine bekannte polnische Chansonsängerin. Wo war ich bloß, heißt es im Text, als ich das Leben eimerweise schöpfen konnte. Ein Lied über verpasste Chancen.
Dawali mi w posagu cały wór. Gdzie ja byłam, gdzie pieniądz zaprosił się i starczyło tylko ręką cap i mój. La 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 la, li 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 li, ten mająteczek, cukiereczek mi się śni. La 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 la, li 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 li, szacher macher z nim. La 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 la, li 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 li, ten mająteczek, cukiereczek mi się śni. La 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 la, li 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 li, szacher macher z nim. Gdzie ja byłam, gdzie, kiedy młodość brało się taką mocno, co przez lata nie drgnie. Dziś bolący karka starczyła wtedy cap, tej młodości miałabym na 200 lat. La 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 la, li 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 li, ten mająteczek, cukiereczek mi się śni. La 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 la, szacher macher z nim. La 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 la, li 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 li, ten mająteczek, cukiereczek i się śni. La 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 la, li 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 li, szacher macher z nim. Gdzie ja byłam, gdzie, kiedy życie lało się, gdy szklankami mogłam brać i czerpać je. Dziś me życie schnie, tyle życia co na dnie, a pragnienie jeszcze takie, że he he. La 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 la, li 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 li, ten mająteczek, cukiereczek mi się śni. La 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 la, li 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 li, szacher macher z nim. La 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 la, li 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 li, ten mająteczek, cukiereczek mi się śni. La 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 la, li 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 li, szacher macher.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit einer ganz besonderen, einer außergewöhnlichen Reise, über die es nun zu erzählen gilt. Nicht meine Reise, sondern die von Margot Flügel-Anhalt, die ich in Kassel in einem Studio begrüße. Hallo Frau Flügel-Anhalt.
Hallo, guten Morgen.
Erzählen Sie mir nicht, dass Sie mit dem Motorrad heute gekommen sind ins Studio. Nein.
Nein, das nicht, heute nicht.
Aber ein Motorrad spielt oder Ihr Motorrad spielt eine gewaltige Rolle. Sie haben nämlich was gemacht, Frau Flügel-Anhalt?
Also ich habe mir eine kleine Honda XR 125L, das ist deswegen wichtig für Motorradinformierte. Es ist eine Dualsportmaschine, die trotz ihres kleinen Motors Crossroad kann. Das heißt, sie kann sowohl auf dem Asphalt fahren, als auch auf schwierigeren Pisten. Die habe ich mir genommen und bin von Nordhessen aus nach Zentralasien gefahren. Insgesamt 18.000 Kilometer, 117 Tage durch 18 Länder.
Sie erzählen das mit einer Leichtigkeit, wie andere sagen, ich bin mal gerade zum Supermarkt gefahren, um einzukaufen.
Ja, ganz so einfach war es nicht, aber man kann es machen.
man kann es machen. Nur wollen wir mal schauen, ob sich jemand bemüßigt fühlt, das Ihnen nachzumachen. Nachdem wir von Ihnen jetzt im Weiteren erzählt bekommen, worum es dabei geht. Ich begrüße auch neben Ihnen, müsste sitzen, Johannes Meyer. Hallo, Herr Meyer.
Ja, genau, der sitzt hier. Hallo.
Sie sind da nicht mitgefahren, in gewisser Weise aber schon, denn Sie haben das Ganze mit per Film sozusagen begleitet. Wie das?
Genau, als wir davon gehört haben, dass Margot, ich meine, Sie haben noch vergessen zu erwähnen, Margot hatte gar keinen Motorradführerschein. Sie saß das erste Mal, da habe ich dich wieder verraten, ne? Das erste Mal setzt sie sich irgendwie nach ihrem Ruhestand auf so ein Ding und fährt einfach los. Und als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, das ist zu gut, zu außergewöhnlich, da müsste man eigentlich irgendwie einen Film drüber machen. Und das das haben wir dann auch getan, indem Margot selbst ein bisschen gefilmt hat natürlich. Und dann an einigen Stellen war ich als Filmemacher zusammen noch mit dem Paul Hartmann. Genau. Wir waren als Team dann mit dabei.
So, all dieses werden wir ausführlich erörtern. Auch die Geschichte mit dem Führerschein. Ich nehme an, Frau Flügel-Anhalt, Sie haben da noch den alten grauen Lappen gehabt.
Genau.
Klasse 3 und damit durfte man 125er fahren, glaube ich, ne?
War 1972 so? Ausgestellt im Landratsamt Tuttlingen. Und damit durfte ich Maschinen bis 125 Kubik führen.
Aber dürfen heißt eigentlich noch nicht können, ne?
So, also. Ich danke Ihnen beiden jetzt schon mal, dass Sie ins Studio nach Kassel gekommen sind. Sie, meine Damen und Herren, hören den Sonntagsspaziergang heute mit Margot Flügel-Anhalt. Über Grenzen heißt Ihr Buch, Untertitel Freiheit kennt kein Alter. Was sie damit meint, darüber gleich. Peter, Paul und Mary, die singen hier von 500 Meilen, die sie von zu Hause entfernt sind. Da kann Frau Flügel-Anhalt nur drüber lachen. 18.000 Kilometer war sie unterwegs.
If you miss the train I'm on, can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles.
Margot Flügel-Anhalt zu Gast im Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Über Grenzen, Freiheit kennt kein Alter. Wir dürfen Frau Flügel-Anhalt das in dieser Sendung uns charmanterweise sagen. Sie sind geboren 1953 in Tuttlingen. Ja. Und Sie haben einen Beruf, der nun überhaupt gar nichts mit Motorrädern zu tun hat.
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und Theaterpädagogin und hatte keine Ahnung von Motorrädern, als ich losgefahren bin.
Und wie sind Sie dann drauf gekommen auf diese Geschichte mit dem Motorrad? Haben Sie irgendwie selber mal was gelesen oder hat einer gesagt, ich mache sowas und Sie wollten es ihm gleich tun? Wo war die Zündung?
Also ich bin 2009 mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Ulaanbaatar gereist und auf dem Rückflug über dem Altai-Gebirge habe ich mir geschworen, dass ich in diese faszinierenden Welten zurückkommen will und wollte eigentlich mit einem Muli dorthin wandern und habe bei der Gebirgsjägerdivision in Bad Reichenhall versucht, ein solches Muli zu bekommen. Das hat aber nicht geklappt, weil die Mulis dort nicht mehr wandern können, wenn sie aus dem Dienst ausscheiden. Und dann hat mein kleiner, jüngerer Sohn, der auch Motorradfahrer ist, mir vorgeschlagen, dann kauf doch so eine kleine Honda, damit kannst du ja fahren, dann kannst du es so machen. Und dann habe ich recherchiert und festgestellt, dass es den Pamir Highway gibt, nahe der chinesischen Grenze. Und dort wollte ich dann hin.
Also das heißt, die Grundbewegung, die Grundmotivation kam daher, dass Sie gesagt haben, das ist mein Ziel, das möchte ich sehen und ich möchte da auf eigenen zwei Rädern hin.
Also tatsächlich ist es so, ich bin vorher tausende von Kilometern Richtung Westen gewandert und über die Alpen zu Fuß. Und dort ist man ja nach 3000 Kilometern am Atlantik, wenn man Richtung Westen wandert. Und deswegen geht jetzt meine ganze Bewegungsrichtung nach Osten. Mhm. Und da habe ich den Pamir Highway entdeckt, wo man, wenn man auf der Piste fährt, plötzlich den Hindukusch sieht in Afghanistan. Und das wollte ich sehen.
Und das haben Sie ja auch geschafft. Sie sind bis dahin gekommen. Vielleicht müssen wir kurz noch mal sagen, diese 125er, die Sie da hatten, haben Sie die eigentlich noch? Oder?
Also ich habe die im Oktober 2018 an einen Trucker verkauft, der damit durch den Wald brezelt. Und ja, habe mir ein anderes Motorrad gekauft, weil ich inzwischen den Motorradführerschein habe.
Das sieht also so aus, als würden Sie da noch bei Weitem keine Ruhe geben, sondern die nächsten Touren schon geplant sind?
Ja, so kann es sein, ja genau.
Bleiben wir zunächst mal also aber auf jeden Fall bei dieser. Gibt es denn etwas, Sie sagten gerade, Ihr Sohn hat Sie so in diese Richtung da gebracht, der selber da Motorrad eben affin ist, hat gesagt, Mama, versuch's doch mal mit so einem kleinen Ding. Gibt es denn etwas, was Sie sich selber beweisen wollten? Sie sprachen davon, Sie wollten den Pamir Highway sehen, aber die Strecke da bis dahin, haben Sie das übersehen können, welche Herausforderungen da auf Sie warten?
Wahrscheinlich nicht genau in dem Maße, wie es dann auf mich reingebrochen ist. Aber ich hatte, wie gesagt, schon vorher Reiseerfahrung und dachte mir, dass ich das auf jeden Fall bewältigen kann und habe viel im Internet recherchiert, was andere Fernreisende auf dieser Reise erlebt haben und habe mir dann das Stück für Stück sozusagen erarbeitet im Vorfeld, weil ich auch für die Visa, zum Beispiel für Turkmenistan, in etwa relativ die Reiseroute vorbereiten musste. Mhm. Aber was dann wirklich passiert auf so einer Reise ist, kann man nicht vorbereiten. Da muss man sich drauf einlassen.
Aber Margot war wesentlich besser vorbereitet, muss man sagen, als wir als Filmteam vorbereitet waren. Unsere erste Begegnung war ja dann auch im Pamir-Gebirge. Auf 3000 Meter haben wir dich getroffen. Ja, und dann ging es am nächsten Tag gleich auf 4000 Meter Höhe und so. Also da waren wir nicht so gut drauf vorbereitet. Dann Margot hatte sich etwas akklimatisiert. Wir haben mächtig Kopfschmerzen und also was bekommen.
Da müssen wir jetzt Johannes Meyer, das ist die Stimme von Johannes Meyer, genau. Der ist gelernter TV-Journalist und Filmemacher. Stimmt das, Sie sind auch Theologe und evangelischer Pfarrer?
Ich bin auch Theologe und evangelischer Pfarrer, genau. Man muss ja mehrere Sachen im Leben machen.
Ja, haben Sie ja während der Reise Trost spenden können.
Naja, geht so. Der hat eigentlich immer, wenn ich gestürzt bin, eher gefilmt als Trost gespendet. Die Hilfe kam dann vor allem von Paul Hartmann und den Drivern.
Genau, das war so ein bisschen der Rollenkonflikt. Also unser Deal war, wir machen einen Dokumentarfilm und wir halten alles fest, was passiert. Margot hat auch nicht immer gut aussehen wollen, sondern mir war klar, ich filme einfach das, was passiert. Und wenn sie dann zum Beispiel, ist ab und zu vorgekommen, dass sie gestürzt ist oder umgekippt ist mit dem Motorrad auf unwegsamer Strecke, dann hat man natürlich erstmal, kriege ich einen Schrecken und denke, was da jetzt los ist, aber Gott, muss man helfen. Gleichzeitig denke ich, nein, ich muss ja auch einen Film machen. Und dann auf diesen Knopf drücken und einfach aufnehmen. Ne?
Jetzt wird der eine oder andere sagen, ha, Frau Flügel-Anhalt war doch nicht alleine unterwegs, sondern hinter ihr kam ein Truck mit
Catering.
Maske nicht zu vergessen.
Maske und Reparaturmaterial und Ersatzmoped. Nein, 12 Tage war das Filmteam bei mir, und zwar 7 Tage in Pamir und 5 Tage im Iran. Die anderen, insgesamt war ich 117 Tage unterwegs und 105 Tage bin ich ohne das Filmteam gereist.
Also sind Sie also immer nur punktuell, Herr Mayer, sozusagen dann aufgetaucht?
Ja, wir haben uns praktisch vorher die Reiseroute angeguckt und dann überlegt, wo sind die Höhepunkte vermeintlich, die wir auf alle Fälle dann auch professionell mit abbilden und mit begleiten wollen. Und das war einerseits geografisch sowieso schon mal eben der Pamir Highway, der ja fast bis auf 5000 Metern Höhe geht. Ich glaube, eine der höchsten Passstraßen der Welt, wenn man sie überhaupt Straße nennen kann. Und da wollten wir halt dabei sein, diese eine netto eine Woche, ne? Und das andere, was uns auch sehr interessiert hat, und das hat dann auch geklappt, dass wir im Iran dabei sein
Aber können. Aber im Film sieht man doch auch Szenen aus anderen Gegenden.
Ja, wir haben die Margot ja auch gecoacht. Die Margot musste schon auch ein bisschen selber zur Kamera greifen. In ihrem Fall war das meistens das Handy, mit dem sie gefilmt hat, oder eine GoPro, so eine Actioncam, die wir natürlich auf den Motorradhelm geklebt haben. Sie hat vor der Abreise von uns so einen ganz kleinen Crashkurs in wie werde ich zur Kamerafrau bekommen. Und dann ging es los, und ja, so setzt sich der Film zusammen eben aus ihrem eigenen Material von unterwegs und aus dem Material, was wir während unserer Begleitung dann gesammelt haben.
Herr Mayer, Frau Flügel-Anhalt, wir machen eine kleine Musikpause und schrauben mal hier an unserer Leitung. Wir haben so ein bisschen so eine Schwankung drin. Sie sind gut zu verstehen, aber wir gucken mal, ob wir irgendwelche Regler noch drehen können.
Okay.
Und gönnen uns 2 Minuten des Nachdenkens zwischendurch. Ich sag mal kurz, wenn es stimmt, die Route, Sie sind durch Polen, die Ukraine, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, dann eben zum Pamir-Gebirge und nicht denselben Weg wieder zurück, sondern über den Iran, haben wir gerade auch schon gehört, und die Türkei dann zurück in ihre Heimat. Darüber berichtet Margot Flügel-Anhalt heute im Sonntagsspaziergang. Margot Flügel-Anhalt, was hatten Sie denn alles mit auf Ihrer kleinen 125er? Sehr viel kann es ja nicht gewesen sein.
Ich hatte insgesamt etwa 60 Kilo Gepäck. Davon waren 10 Kilo technische Geräte und Material für die Aufnahmen, für die Film- und Fotoaufnahmen, was mir das Filmteam sozusagen aufgedrückt hat. Ein Zelt, Liegeunterlagen, Schlafsack, Wechselwäsche, Wäsche für Minusgrade und 50 Grad plus. und mein Benzinkocher und ein bisschen Outdoor-Küche, das war's dann. Und Ersatzteile für die kleine Maschine.
Also Sie sind durchaus auch in der Lage, den Vergaser zu zerlegen?
Nein.
Ein Handbuch habe ich dabei. Ne?
Ich hatte ein Handbuch, genau. Ich konnte das dann anleiten. Nein, ich hatte zum Beispiel, das sind Schlauchreifen und ich hatte Ersatzschläuche und Bremshebel und Werkzeug und Kabelbinder und sowas.
Bremshebel mussten wir immer mitbringen. Wenn wir dann mal kamen, haben wir immer irgendwie so ein paar Ersatzteile für Margot entweder ins Pamirgebirge oder später in den Iran dann transportiert, weil die ja immer die Bremshebel abgebrochen sind.
Aha, scheint ein Schwachpunkt da bei der Maschine zu sein.
Nee, nicht wirklich. Also es lag daran, dass die Enduro 84 cm Sitzhöhe hatte und ich schon auf normaler Straße nicht vollflächig mit den Füßen auf den Boden kam. Wenn dann der Boden nicht da war, wo die Füße waren und die Maschine mit ihren Gesamtgewicht von 200 Kilo plus Gepäck dann ins Kippen kam und umkippte, was etwa 10-mal passiert ist, dann bricht leicht der Bremshebel ab. Zum Beispiel, wenn sie nach rechts fällt. Und ich hatte 2 Bremshebel im Gepäck und brauchte insgesamt 6. Und die haben mir dann, die anderen 4 hat das Filmteam mir dann immer mitgebracht.
Aber Sie waren ja weitgehend auf sich allein gestellt. Also wenn so ein Zwischenfall stattgefunden hatte, wie zum Beispiel die ganze Kiste ist umgekippt, konnten Sie sich immer selber helfen oder waren Sie angewiesen auf Helfer aus dem jeweiligen Land, durch das Sie gerade unterwegs waren?
Also da wäre ich an meine Grenzen gekommen. Ich hätte immer wieder das Gepäck abnehmen müssen, um die Maschine selbst wieder hinzustellen. Und hatte niemals das Problem, dass ich irgendwie in Not geraten bin, ohne dass jemand da war, der mir geholfen hat. Also ich habe überall Menschen gefunden, egal über welche Grenze ich gefahren bin, der mir geholfen hat, die Maschine in Ordnung zu bringen, die Kette zu spannen, Ölwechsel zu machen und sie auch wieder hinzustellen, wenn sie mir in Dreck gefallen ist.
Das sieht man übrigens sehr schön, auch in Ihrem Buch, das ist sehr schön illustriert, in der Werkstatt in Dushanbe zum Beispiel, wie da einer, ich glaube, die Kerze gerade wechselt oder sauber macht oder sonst wie was. Also sind da durchaus auf positive Begeisterung gestoßen. Waren denn auch Menschen überrascht, dass da plötzlich dann, wenn sie den Helm abgesetzt haben, eine Frau hervorkam?
Insbesondere im Iran ist das natürlich ein unmögliches Ding, was ich da gemacht habe. Da dürfen Frauen nicht Motorrad fahren. Iranische Frauen, die würden ins Gefängnis kommen, wenn sie das tun würden. Und dass eine ältere Frau alleine durch den Iran auf dem Motorrad fährt, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Leute waren hochgradig fasziniert und begeistert, mich zu sehen.
Aber an den Grenzen hat es da auch Schwierigkeiten gegeben? Wollte man sie irgendwo nicht reinlassen oder nicht rauslassen?
Es gab Grenzen, wo die Grenzbeamte Beamten Geld haben wollten. Das konnte ich dann immer so ein bisschen runterregeln. Statt 100 Dollar habe ich dann 10 gezahlt und so. Aber ansonsten hatte ich ja gültige Visa und die müssen mich ja auch reinlassen dann.
Nee, Herr Mayer, wir haben jetzt schon mitbekommen, das war ja keine normale Reise in dem Sinne. Nein. Und ähnlich wollten Sie natürlich auch keinen klassischen Reisefilm machen. Wie würden Sie das jetzt beschreiben, was daraus entstanden ist?
Ja, das ist eine gute Frage, genau. Mich hat eigentlich vor allen Dingen interessiert, warum macht Margot das? Also was treibt sie an und wie erlebt sie auch dieses Übergrenzengehen? Deswegen haben wir dann ja auch diesen Titel irgendwie, der bot sich so an, Übergrenzen, weil sie einfach über Grenzen gegangen ist, natürlich über Ländergrenzen, aber eben auch über ihre eigenen Grenzen. Sie hat sich auch fremden Kulturen und Menschen angenähert und sich, glaube ich, auch selbst ganz stark angenähert und gespürt auf so einer Reise. Das hat mich interessiert. Es hat ganz viel mit diesem modernen Modewort Resilienz, glaube ich, zu tun. Also wie gehe ich auch um, wenn ich auf Schwierigkeiten treffe? Was treibt mich voran? Was lässt mich wieder aufstehen? Und letztlich sollte es ein Film sein, der auch Mut macht, ja, aktiv und lebendig älter zu werden oder so. Das hat mich auch sozusagen, ich bin so Mitte 40, ja, da denkt man auch, okay, wie ist das eigentlich so? Was kommt noch so alles? Und da finde ich einfach so eine Figur oder so ein Mensch wie Margot ist da einfach unheimlich inspirierend und macht mir selber auch Mut. Ich freue mich eigentlich schon, wenn ich dann Mitte 60 bin. Dann geht's los.
Hätten Sie den Mut auch gehabt, das zu machen?
Ich bin, glaube ich, jetzt kein Biker. Ich bin auch schon gerne Reisender und reise gerne, indem ich Filme mache. Und aber meistens mit anderen Verkehrsmitteln, weil zum Filmemachen equipmentbedingt ein Motorrad auch nicht so ganz so praktisch ist. Aber ich habe keine Angst vor Plumpsklos in fremden Ländern oder ich bin nicht so der AIDA-Kreuzfahrtreisetyp, das mit Sicherheit nicht.
Wir hören wieder ein paar Sekunden Musik und dann möchte ich gerne Frau Flügel-Anhalt fragen, an welcher Stelle sie womöglich sich nach Hause zurückgesehnt hat oder ob das überhaupt nicht der Fall war. Das ist ein Klassiker, aber in diesem Fall muss es sein, Motorcycle Woman. Margot Flügel-Anhalt heute zu Gast im Sonntagsspaziergang. Über Grenzenfreiheit kennt kein Alter, wie ich mit 64 Jahren zum ersten Mal auf ein Motorrad stieg und um die halbe Welt fuhr. Wir reden drüber. Das Ganze kann man nachlesen im Dumont Verlag. Erschienen ist übrigens ein Bestseller in der Spiegel Literatur. Wir stellen das auch auf unsere Seite, dann können Sie eventuell sich dieses Buch dann auch besorgen. Frau Flügel-Anhalt, ja, meine Frage, an welcher Stelle wollten Sie gerne nach Hause oder gab es einen solchen Moment gar nicht?
Es gab zu keinem Zeitpunkt einen Grund, wieder nach Hause zu wollen, nicht mal am Ende meiner Reise. Das war ja das Problem. Und ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich weiterreisen kann und immer unterwegs bin mit dem Film und dem Buch und der DVD über Grenzen, die jetzt gerade rausgekommen ist, weil ich sehr gerne unterwegs bin. Mhm. Es gab einmal in Pamir, als ich Tee und trockenes Brot bekommen habe zum Essen und zum Trinken, so die Vorstellung, jetzt ein gutes Stück deutsche Butter und Himbeermarmelade. Aber sowas bleibt nicht lange bei mir und ich bin dann sofort wieder im Hier und Jetzt und unterwegs.
Und Sie sind eben auch zurzeit unterwegs und gehen durch ganz Deutschland und erzählen, berichten und der Film wird gezeigt. Johannes Meyer, wer sitzt da im Publikum? Sind das eher ältere Herrschaften oder jüngere?
Das ist ganz gemischt. Also man sagt ja so, ja, also man kann schon sagen, wir haben ein Arthouse-Publikum. Das heißt, tendenziell sind es sicherlich nicht, sind es schon durchaus Leute über 30, über 40. Aber wir haben auch immer wieder mal Jugendliche tatsächlich dabei, die da auch ganz fasziniert von sind. Also ist ja unterschiedlich. Sind jedenfalls nicht nur Biker. Es ist ja auch kein Motorradfilm. Die Margot fährt zwar auf ihrem kleinen Motorrad durch die Gegend, aber ist nicht der eigentliche Fokus, sondern es ist eher eine Reportage über diesen außergewöhnlichen Weg, den sie da genommen hat.
Nochmal zur Familie. Haben wir gerade dieses Lied gehört, Motorcycle Woman und Mama. Wir haben ihre Söhne, sie haben, glaube ich, auch schon ein Enkelkind. Weiß nicht, ob das schon dran teilnimmt an ihren abenteuerlichen Reisen oder noch zu klein ist. Wie hat die Familie reagiert?
Meine Söhne sind daran gewöhnt, dass ich unterwegs bin. Das heißt, die selber, als sie noch nicht in die Schule mussten, haben wir uns damals ein Wohnmobil, einen alten Opel Blitzpostbus umgebaut und sind mit den Kindern durch Europa gereist und waren einen ganzen Winter in Portugal. Das heißt, sie sind selber mit diesem Reisegefühl aufgewachsen und kennen mich nicht anders, als dass ich gerne unterwegs bin. Und mein jüngerer Sohn, wie gesagt, war ja der Brandstifter für diese Idee mit dem Motorrad. Für den ist es völlig normal, dass ich damit unterwegs bin.
Ja, und im Buch findet sich auf der vierten Seite eine Widmung. Darf ich dich vorlesen?
Ja, gerne.
Für meine geliebte Mutter, die mir die Freiheit ließ, zu werden, was ich bin. Was meinen ja, Sie damit?
Wir hatten das unfassbare Glück, wenn ich heute die ganzen Kinder mit ihren Eltern sehe, Helikopter, dann wir hatten das unfassbare Glück, dass wir als Kinder draußen spielen konnten und stundenlang im Wald verschwinden konnten und auf Feldern verschwinden konnten, ohne dass die Eltern uns mit einem Tracker getrackt haben, wo wir sind. Und wir kamen auch freiwillig zum Essen um 18 Uhr zurück, wenn die Kirchenglocken läuteten, weil wir Hunger hatten. Und wir sind auf jeden Baum geklettert und in jede Fuchshöhle gekrochen, die wir gefunden haben. Und so haben wir uns eigentlich glücklicherweise selbst erzogen. Und die Eltern waren ganz froh, weil dann konnten sie sich um andere Dinge kümmern.
Sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht zu dieser Reise dann gekommen, wenn sie nicht diese Kindheit gehabt hätten und in ihnen das dann auch angelegt worden wäre. Ich sehe gerade hier noch, ich blättere so ein bisschen in Ihrem Buch, Kennzeichen ESW. Wenn Sie gerade, meine Damen und Herren, auf der Autobahn unterwegs sind und vor Ihnen fährt einer mit ESW, wo ist der dann her?
Der ist aus Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen, im ehemaligen Zonenrandgebiet nahe Thüringen. Also schon die erste Grenze, auch gleich in der Nähe. Und dort lebe ich seit 1993. Ich habe vorher lange in Berlin-Kreuzberg gelebt, 17 Jahre insgesamt. Und bin dann von dort aus nach Hessen gezogen mit meiner Familie.
Sie waren aufgrund des Nummernschildes, ist natürlich auch das D und die Europasterne sind drauf, ist drauf zu sehen, waren Sie vielleicht identifizierbar als Deutsche? Wie sind Sie sprachlich klargekommen in den Ländern?
Ich habe seit einigen Jahren in der Volkshochschule den Russischkurs belegt und alle Stan-Länder, angefangen im Prinzip von Polen, aber Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan sprechen Russisch, weil sie früher zur Sowjetunion gehört haben. Das heißt, ich konnte mich dort mit dem Russisch, was ich gelernt habe, durchaus verständigen.
Ein bisschen Farsi hast du sogar auch gelernt.
Ja, genau. Wir haben einen Flüchtling aus dem Iran, den habe ich mir geschnappt und habe mir von ihm die Sprache Farsi ein bisschen erläutern lassen im Vorfeld.
Also da haben Sie vorher mit ihm sozusagen geübt, da wussten Sie
genau,
schon,
genau, für Persien.
Mussten Sie Ihre Route mal abändern oder sind Sie immer gut nach Plan weitergekommen?
Es gab eine Besonderheit. Turkmenistan hat damals nur ein Transitvisum herausgegeben. Das heißt, ich konnte frühestens am 1.8. dort einreisen und musste am 5.8. das Land wieder verlassen. Und dadurch war meine Route so ein bisschen zeitlich und räumlich vorgegeben. Und ich hatte sie sehr großzügig geplant, damit ich das auch, dass es sich auch bewerkstelligen ließ.
Haben Sie sich dann immer eine Kilometeranzahl vorgenommen oder richtete sich das immer nach den Straßenverhältnissen oder wo Sie auch mal verweilen wollten eventuell? Wie viel haben Sie denn da geschafft so pro Tag?
Durchschnittlich hatte ich ausgerechnet 250 Kilometer pro Tag an 6 Tagen in der Woche und einen Tag Pause für Krankheit, Werkstatt und so weiter oder Sehenswürdigkeiten. Ich bin manchmal an manchen Tagen über 500 Kilometer gefahren und an anderen Tagen, zum Beispiel in Pamir, waren höchstens 50 Kilometer drin. Und auch das wusste ich im Vorfeld und habe das so entsprechend eingeplant und mir den Raum gegeben. Aber ich wollte nirgendwo verweilen, weil ich ja einfach fahren wollte.
Wenn aber man hat ja dann sogar eine Auszeit, eine
ja, Zwangsauszeit. Im Wakhan-Korridor, genau, da bin ich schwer gestürzt. Das heißt, das Motorrad ist mir auf den Knöchel gekracht. Da habe ich dann 7 Tage, war ich in Kuruk, in der Hauptstadt Bergbadachschans, da, wo das Auswärtige Amt dringend davon abrät, sich überhaupt aufzuhalten, nahe der afghanischen Grenze. Und da konnte ich dann auch sehen, wie die Menschen leben und wie sie dort in dieser schwierigen Gegend so unterwegs sind. Das war ganz spannend.
Kommt das in Ihrem Film vor, Herr Mayer?
Ja, natürlich. Der Unfall, da waren wir tatsächlich dabei. Da musste dann sogar, wenn ich so weit spoilern darf, der Paul das Motorrad übernehmen, der auch nicht Motorrad fahren konnte vorher.
Der Paul ist der zweite Kameramann.
Das ist der
Paul
zweite Hartmann. Kameramann. Mhm. Genau, und der hat sich da, der passte nämlich in Margots, das ist ein dünnes Hemd und der passte in Margots Klamotten. Und musste dann das Motorrad weiterfahren, weil sie einfach nicht mehr konnte. Und gleichzeitig, das ist typisch Margot, die Reise nicht abbrechen wollte, sondern es musste irgendwie vorangehen. Und dann mussten wir sie zurücklassen, eben dort im Wakhan-Korridor, weil unsere Reisefenster sich endete und sie blieb dann zurück und musste sich da erstmal schonen. Und das war ein schwieriger Abschied für uns, weil uns nicht ganz klar war, wie geht das weiter, wird der dicke, angeschwollene Knöchel, der dort nicht adäquat medizinisch versorgt werden konnte, wird er von selber wieder heilen und wie kommt Margot eigentlich voran? Und wie das weiterging, kann man dann ja im Film sehen. Also tatsächlich, wir haben übrigens DVD-Release-Wochenende. Deswegen sind wir ganz froh und gespannt, weil jetzt endlich auch die Leute, die es nicht ins Kino schaffen, sich einfach den Film über Grenzen überall besorgen können.
Frau Flügel-Anhalt, gab es einen Punkt, welcher wäre das gewesen, wo Sie gesagt hätten, hier könnte ich mir vorstellen, länger zu bleiben und länger zu leben?
Also die ganzen 18 Länder sind faszinierend und haben alle ihre besonderen Eigenheiten. Aber ich würde natürlich, wenn ich eins raussuchen müsste, wäre das der Pamir. Und von dort aus würde ich dann gerne einfach über die Grenze nach Afghanistan in Hindukusch gehen.
Werden Sie es nochmal wagen?
Also ich habe jetzt in den Nachrichten gehört, dass Afghanistan neue Friedensregelungen sich überlegt und das würde für Reisende wie mich, die ein bisschen so durchgeknallte Ziele haben, bedeuten, dass man tatsächlich vielleicht irgendwann mal durch Afghanistan reisen kann und dann auch in diesen Hindukusch besuchen kann.
Weil Sie das gerade selber so gesagt haben, durchgeknallte, wie reagieren Ihre Nachbarn, Ihre Freunde darauf? Sagen die, oh, die ist wirklich ein bisschen durchgeknallt, das macht kein vernünftiger Mensch sowas.
Die Nachbarn und Freunde haben Sie zur Ortsvorsteherin in Ihrem Dorf gewählt, trotzdem.
Also es gibt schon Bedenkenträger, aber man muss sich nicht unbedingt mit denen unterhalten, wenn man sowas plant, sondern sollte mit denen reden, die das für möglich halten. Aber natürlich ist so eine Reise, wie alles im Leben eigentlich, kann auch schiefgehen und man kann auch dabei sterben und ums Leben kommen.
Was aber umgekehrt das Lebensgefühl jeden Tag, das man hat, dann auch wieder stärken kann, oder?
Ja, das ist unfassbar. Schon allein der Moment des Losfahrens macht einen so lebendig, dass man das mit nichts beschreiben kann, was man normalerweise im Alltag erlebt. Und das bleibt dann auf so einer Reise, wo jeden Augenblick neue Impressionen auf einen einwirken und neue Emotionen und neue Begegnungen. Das heißt, man ist eigentlich 100% am Leben.
Was ist eigentlich das Schwerste? Ist das der Aufbruch oder ist das ein Unfall zu bestehen oder ist das Hunger und Durst zu haben? Was ist das Schwerste bei dieser ganzen Unternehmung gewesen?
Der Aufbruch ist unglaublich schwierig, weil ich in vielen Ehrenämtern gefangen bin, zum Glück natürlich, weil Ehrenamt ist wichtig und auch noch berufstätig bin, selbstständig als rechtliche Betreuerin und da sehr viel organisieren muss und viele Termine habe und viele Aktivitäten. Um sich da rauszureißen, muss man sehr viel organisieren und Stellvertreter finden und Absagen machen und alle wollen einen aber halten. Und deswegen ist das Aufbrechen und das Zurückkehren sehr schwierig. Wenn ich mitten in einem Unfall stecke, muss ich ganz konkret handeln. Das ist zu bewältigen. Aber sich aus diesen Funktionen rauszureißen, ist ganz schwierig.
Ja, und daran hapert es ja dann oftmals auch bei vielen, die vielleicht eine ähnliche Idee haben, aber die sagen dann, boah, ehe ich das alles geregelt bekomme, was ich dann hier zu Hause regeln müsste, dann lasse ich es lieber gleich. Aber Sie haben es gemacht. Und diese Untertitel Ihres Buches, Freiheit kennt kein Alter, von wem ist die? Ist die von Ihnen oder ist die von Johannes Meyer? Wer hat das formuliert?
Da haben wir gemeinsam drüber nachgedacht irgendwie. Was ist das Thema? Und das Freiheitsthema ist Margots Thema auf alle Fälle. Wir sind ja auch durch Länder gereist, die leider selber vielleicht, die würde man vielleicht als unfrei bezeichnen. Also wir erleben Menschen im Iran zum Beispiel oder auch in Tadschikistan, wir erleben die eigentlich Freiheit. Da ist es keine Generationenfrage. Ja? Das ist praktisch jetzt so ein bisschen so eine europäische Sicht. Freiheit kennt kein Alter. Im Iran stellt sich diese Freiheitsfrage nochmal ganz anders, aber auch dort sind uns frei denkende Menschen begegnet, die unheimlich neugierig und freundlich auf uns zugekommen sind. Deswegen zieht sich dieses Freiheitsthema auf alle Fälle durch.
Ist das, Frau Flügel-Anhalt, ein Buch, wenn Sie es selber jetzt so vor sich sehen, was anderen Mut machen soll?
Das ist die Absicht, ja. Alle Rückmeldungen, die wir bekommen jetzt auf der Kinotour und auf den Lesereisen, ist, wenn die Menschen sich darauf einlassen, zu denken, dass es möglich ist, einmal aus den vorgefertigten Alltagsstrukturen auszubrechen und nicht all inklusiv zu fahren und das Handtuch schon am Morgen um 6 Uhr auf den Liegestuhl zu legen, sich auf Abenteuer einzulassen, die Menschen kennenzulernen, die mit uns auf der Welt sind und zu sehen, wie schön die Welt ist.
Mhm. Frau Flügel-Anhalt, unsere Zeit neigt sich leider dem Ende entgegen. Gibt es vielleicht etwas, was Sie noch hinzusetzen wollen oder wo Sie sagen, ach, das möchte ich aber doch noch den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks gerne mitgeben oder sagen oder erzählen? Dann wäre jetzt gerade noch die Gelegenheit.
Ja, also ich, nach diesen ganzen Vorfällen hier in Deutschland auch und überall auf der Welt, kann ich einfach nur sagen, es ist nicht notwendig, dass wir uns gegenseitig töten, weil wir verschieden sind. Es genügt, wenn wir uns mit Respekt und Liebe begegnen.
Johannes Meyer, was haben Sie gelernt von Margot Flügel-Anhalt, Sie als jüngerer Mensch?
Ja, ich habe gelernt, tatsächlich dieses im Hier und Jetzt sein, wieder aufzustehen, nicht alles durchgeplant zu haben und vielleicht auch die Sachen nicht zu weit nach hinten zu verschieben, sondern einfach auch zu machen. Das macht Mut, ja.
Machen, los, aufbrechen. Margot Flügel-Anhalt, danke, dass Sie da waren, dass Sie erzählt haben über Grenzen, Ihr Buch, Ihr Abenteuer. Johannes Meyer, der Sie begleitet hat mit dem Film. Wir stellen, wie gesagt, auf unsere Seite, was Sie da, meine Damen und Herren, wissen möchten. Kommen Sie gut wieder nach Hause aus Kassel und erzählen Sie uns, Frau Flügel-Anhalt, über Ihre nächsten Abenteuer. Sagen Sie Bescheid.
Gerne.
Versprochen.
Jawohl.
Danke. Wiederhören. I remember you well in the Chelsea Hotel. Nicht nur Leonard Cohen ist sentimental geworden, wenn er an die legendäre Künstlerabsteige im New Yorker Stadtteil Chelsea zurückdachte. Im Aufzug, und davon werden wir gleich hören, bändelte er mit Janis Joplin an. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes im Zimmer 205. Wie auch immer, meine Kollegin Katja Gutmann hat sich dort umgesehen und erzählt uns hier die Geschichte des Chelsea Hotel.
1,000 years ago, I lived at this hotel in New York City.
I remember you well in the Chelsea Hotel.
Leonard Cohen hat sich oft erinnert an dieses Hotel, das mehr war als das.
Giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street.
I was a frequent rider of the elevator.
Mit dem klapprigen Fahrstuhl, in dem er mit Janis Joplin angebändelt hat. Bob Dylan schrieb Songs in Zimmer 211. In Raum 205 trank sich Dylan Thomas zu Tode. In Nummer 100 erstach Sex Pistol Frontman Sid Vicious, angeblich seine Freundin Nancy. Der düstere rote Backsteinbau im Stadtteil Chelsea. Seit Mark Twains Besuch war er Refugium für klamme Künstler. Und Exoten. Die dicken Mauern umhüllen ihre Geschichten.
And then I understood, like, the magic of this place.
Ich begriff die Magie dieses Ortes. Er weckt die Kreativität in den Menschen. Das kann in beide Richtungen gehen. Du kannst aufblühen und sehr kreativ werden, oder du kannst in deinem Leben stecken bleiben.
Really stuck in your life.
Gerald de Kock ist seit 26 Jahren Dauermieter im Chelsea Hotel. Er weiß,
there's some people that are very stuck here.
Hier leben einige Leute, die sind verloren. Und vielleicht ist das Chelsea Hotel das auch.
There's two elevators, side by side.
Der Fahrstuhl der Romanze von Leonard und Janis, Er steht seit 9 Jahren still. An den kanadischen Sänger erinnert eine Plakette an der Außenwand, verdeckt von einem Baugerüst. Der Eingang zur Lobby verrammelt. Wer hier noch wohnt, muss durch den ehemaligen Dienstbotengang. Kabel hängen von der nackten Decke, Rohre und Leitungen liegen frei. Es gibt Baulärm und Staub und abweisende Blicke von der provisorischen Rezeption. Es war enttäuschend, da wieder reinzugehen, sagt Fotograf Colin Miller. Er kannte das Chelsea Hotel von früher. Ich kam auf eine Baustelle. Es sah aus, als sei nichts mehr übrig geblieben. Seit 9 Jahren ist die Künstlerabsteige verkauft. Mehrere Bauherren bissen sich daran die Zähne aus. Kunst, Kaminsimse, Mahagonitüren landeten auf dem Müll. Die Investoren rissen dem Haus förmlich die Seele aus dem Leib, weiß Fotograf Miller.
The two things that I saw that really kind of made me think that maybe there is still some life here still.
2 Sachen zeigten mir, dass doch noch etwas übrig ist. Das ikonische schmiedeeiserne Treppengeländer und der Blick in ein Zimmer. Miller steht auf dem Dach und blickt in das Apartment von Gerald de Kock. Der Film- und Modefriseur ist einer von 45 übrig gebliebenen Dauermieter, die den neuen Besitzern des Chelsea Hotels seit Jahren erfolgreich die Stirn bieten. In seinem Penthouse thront er über der Baustelle. Wer aus dem grauen, folienverhangenen Gang über de Kocks Treppe hochgeht, bekommt einen Farbflash. Lila, pink, gelb und rot leuchtet es von Wänden, Decke, Fenstern, Gold und Perlen und ein Kerzenmeer. Die Wände tapeziert mit Fotos von Models und Schauspielerinnen, die de Kock frisiert hat.
The penthouse apartments in the Chelsea,
die Penthouse-Apartments sind früher für Künstler gemacht worden. In den alten Tagen haben sie hier gearbeitet. Als Gerald vor einem Vierteljahrhundert den Mietvertrag unterschrieben hat, wurde das Chelsea noch von Stanley Barth gemanagt. Der exzentrische Sohn der Hotelfamilie. Sie hatten das Haus zu dem gemacht, was es mal war. Einen Tag konnte er gut gelaunt sein, am nächsten hat er dich angeschrien. Du wusstest nie, wo du dran warst. Doch mit Barth lebte das Chelsea Hotel und seine Freiheit, sagt Autor Ray Mock, der gerade zusammen mit Fotograf Miller ein Buch über das Hotel herausgegeben hat.
Under its former manager Stanley Barth, they were able.
Bei ihm brauchten sich die Mieter nicht über pünktliche Zahlungen sorgen. Sie durften in den Räumen so kreativ sein, wie sie wollten, sogar wenn sie die Fenster anstrichen. Gerald de Kock liebte es, wenn er durch die Lobby nach Hause kam. Ich habe dauernd neue Leute getroffen. Die Bilder und Skulpturen, mit denen Künstler ihre Zimmer bezahlt hatten, wirkten düster. Die Sofas so, als müssten sie dringend in die Reinigung.
Some of the rooms were like terrible.
Einige Zimmer waren wirklich furchtbar. Einige hatten kein Bad, wanzigen Teppichboden, kein freies Fenster.
Like not a view.
Aber sie hatten ihre Geschichten. In 211 zog Bob Dylan 1965 ein. Er wollte nah bei seiner Freundin Sarah sein, schrieb dort Visions of Johanna und ließ sich zu anderen Songs inspirieren. Andy Warhol drehte Szenen aus Chelsea Girls. Sein Star Eddie Sedgwick soll mit ihrer Kippe ein Feuer ausgelöst haben. Es hat häufiger gebrannt im Chelsea Hotel, weiß de Kock. Als Gerald einzog, wohnte auch ein Raucher unter ihm, Stefan Brecht, der Sohn von Berthold Brecht und Helene Weigel.
And he smoked cigars.
Er rauchte dauernd Zigarre. Ich konnte sie in meinem Apartment riechen. Eines Tages hatte er den Nerv, an meine Tür zu kommen, in der Hand eine brennende Zigarre, und mir zu sagen, ich solle meine Musik leiser machen.
To tell me to turn down my music.
Das war die Zeit, als es noch Partys gab, auf dem Dach, Dinners, gemeinsame Kreativevents, als die Menschen im Chelsea noch eine Gemeinde waren, bevor die Bautrupps kamen.
They haven't been able to get rid of anyone.
Sie haben keinen von uns rausbekommen. Also bauen sie ein Hotel um uns herum.
With a lot of resistance.
Gegen viel Widerstand. Immer wieder erreichte die störrische Mietergemeinde Baustopps in diesem Geisterhaus. Fotograf Gerald, Kabarettstar Suzanne, Fernsehproduzent Steve, die Malerin, die Antiquitätenhändlerin. Einige sollen auch ganz gewöhnlich sein, sagen sie von sich selbst. Doch eins haben sie alle gemeinsam. Sie sind, was noch übrig geblieben ist, vom Chelsea Hotel. Und es hat dieses parasitäre Ding. Wenn du einmal einziehst, dann willst du nicht mehr raus. Du kannst auschecken, aber niemals gehen.
Tja, schillernde Vögel in einem Geisterhaus, die den Investoren mutig die Stirn bieten. Antje Passenheim, die Autorin des soeben gehörten Beitrages, da nannte ich gerade fälschlich den falschen Namen. Also Antje Passenheim aus dem ARD-Studio New York erzählte uns vom Chelsea Hotel. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Jetzt hatten wir uns so darauf gefreut, Ihnen nächsten Sonntag die Reisenotizen live von der ITB, der Internationalen Tourismusbörse Berlin, zu bringen. Sie haben es womöglich vernommen, diese weltgrößte Reisemesse der Welt ist abgesagt worden wegen Corona. Was wir stattdessen machen, wissen wir noch nicht, aber eins ist sicher, they can't take that away from me, die Lust am Reisen. Tschüss aus Köln, sagt Andrea Stopp.
Never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep that memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, that away, they won't take that away, 'cause they can't take that away from me.